glaube so.
Guten Abend, guten Abend. Es ist
willkommen zu Hause.
Es ist, ja, für dich vielleicht. Ja. Ne? Es ist für uns, also für mich ist auf jeden Fall ein Schicksal, dass ich immer der letzte Programmpunkt bin, bevor die Leute dann rausgehen und Bier trinken dürfen. Das ist mir letztens schon bei der Taz passiert, jetzt wieder. Das heißt, man guckt teilweise noch in freundliche Gesichter, die sich aber irgendwann verfinstern, weil die sagen, wann können wir jetzt endlich trinken gehen?
Ja, ja? Da du aber schon gesagt hast, dass du um 19.31 Uhr genau in deinem Auto sitzen möchtest und heute Abend noch Fußball spielen möchtest.
Ja. Ja, aber wenigstens geht nicht der Flieger nach Hollywood. Nein, es ist so, aber das wird man mir hier nachsehen. Es sei denn, ihr kriegt bis also 19.32 Uhr noch also 21 Leute zusammen, die hier auf dem Rasen spielen, dann würde ich bleiben. So, ansonsten, aber es geht ja um Fußball. Ja. Wir sind ja Fußball MML, da muss man es ja auch leben. Ja,
wovor so ist es. Wovor ich ja ein bisschen Bammel hatte, ist, wir kommen hierher nach Hasewinkel, machen eine schöne Veranstaltung mit dem BVB und es ist ja Preaching to the Converted. Ne? Also du hast Leute, die beschäftigen sich beruflich Tag ein, Tag aus mit dem BVB und denen willst du jetzt was erzählen. Da kannst du ja nur in jedes Fettnäpfchen treten. Stehst du hier und sagst, Peter Stöger noch Trainer? und
genau.
Aber das eine, da habe ich nochmal drüber nachgedacht, das Schöne beim BVB ist, du kannst 20 Jahre in Koma fallen und wenn du aufwachst, Matthias Sammer ist in irgendeiner Funktion immer noch dabei.
Das ist absolut
ich richtig. Wiederum habe ja befürchtet, dass wir auf deine Initiative jetzt nochmal mindestens eine halbe Stunde über das letzte Auswärtstrikot von Borussia Dortmund sprechen müssen.
Nein. Nein.
Nicht hier.
Nein.
Das machen wir schön wieder in unserem Studio in Hamburg mit der nötigen Distanz.
Ja. Das ist absolut richtig. Nein, und es gibt ja für die kommende Saison, also ich will nicht sagen, dass es gar nichts zu meckern gibt, aber ich bin jetzt erstmal, also grundsätzlich erstmal zufrieden und glücklich.
Die Grundidee war ja eigentlich, wir kommen hierher und reden nochmal eine halbe Stunde über den VfL Wolfsburg.
Ja, das wäre schön.
Da jetzt eigentlich
ja,
weiter?
Das wäre schön. Wär schön. Ja. Ja, da würde ich mich freuen.
So, aber da diese Folge, wenn ich richtig informiert bin, ja auch ausgestrahlt wird, dann einmal nur der guten Ordnung. Wir sind Fußball MML. Ich sag den Satz nochmal im Ganzen. Der guten Ordnung halber, wir sind Fußball MML, also Mickey, Mike und Lukas.
Ich habe übrigens erst Monate nach Start des Podcasts begriffen, wofür MML eigentlich steht. Ja. Das war so mein klassisches Problem, dass ich mir keine Gedanken darüber gemacht habe, woran ich eigentlich teilnehme. Und dann hast du mich aufgeklärt. Das ist wie XXL, aber MML.
Mit Namen.
Ja. Mit Namen. Mit Namen.
Fantastisch.
Ja. Dann dachte ich, okay.
Und wir sind nämlich heute später Nachmittag oder heute Abend, kann man schon sagen, live bei Borussia Dortmund in der Klosterpforte in Marienfeld, muss ich sagen, weil Reinhold Frier, der Besitzer, natürlich einer meiner ältesten Freunde ist. Insofern Klosterpforte Marienfeld, müsst ihr unbedingt auch mal hin. Ist aber auch schön hier, ne? Also ihr seid ja das erste Mal, glaube ich, in Ostwestfalen.
Ich war einfach so froh, schnell aus Gütersloh wieder draußen zu sein.
Ja.
Da nimmt ja alles, was man bekommen kann.
Und Lukas hat ja, wie ich hörte, schon den Naturpool genutzt.
Ja.
5 Minuten später hat man ihn darüber aufgeklärt, dass er nicht im Wabali-Spa ist. Er sollte sich bitte eine Hose anziehen. aber ansonsten war es wirklich sehr, sehr schön, ja.
Ja, es ist fantastisch hier.
Schön, sehr schön. Stand jetzt, Micky?
Bin ich Fan von Borussia Dortmund.
Ja.
Das konnte mir Borussia Dortmund auch in dieser Saison nicht kaputt machen. Ja. Und deswegen also freue ich mich sehr, dass ich jetzt mit euch zusammen eine Vereinslegende und den Leading Man dieses Vereins begrüßen darf. Lukas?
Lars Ricken, willkommen.
Willkommen.
Grüß dich, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank, dass ich hier sein darf, aber auch euch ein herzliches Willkommen hier im Herzen der BVB-Familie.
Ja, vielen Dank, vielen Dank. Aber also die salbungsvollen Worte, die können natürlich uns, also die können uns nicht dazu bringen, dich heute sacht anzufassen. Du hast gerade schon im sehr kurzen Vorgespräch gesagt, hör mal, wir haben schon so viel über BVB geredet, wir können aber, lass doch über die WM reden oder so. Das geht natürlich nicht. Wir werden dich natürlich heute durchgrillen, das ist völlig klar.
Motto ist natürlich, und so wird die Folge dann auch heißen, Ricken, rupfen jetzt.
Ja, rupfen jetzt.
Ja. Ich hab auch heute gesagt, man verfällt, also, und das ist beim BVB ja auch grundsätzlich auch ein Problem, man fällt sofort auch als Fußballfan, und wenn man hierher fährt und weiß, dass du auf die Bühne kommst, man verfällt automatisch in Nostalgie. Man hat sofort Marcel Reif im Ohr, man hat sofort, es spielen sich, und es sind ja bald 30 Jahre, und es spielen sich sofort so viele Geschichten ab. Dieser Verein lebt ja davon, von dieser Nostalgie, der lebt von dieser Geschichte. Er ertrinkt aber manchmal auch darin, und da wär auch meine erste Frage. Für dich als jemand, der so lange in so vielen Funktionen jetzt auch im Verein ist, wie schwer wiegt denn Geschichte beim BVB? Merkst du das in jeder Minute oder kann man sich davon auch manchmal befreien?
Nein, ich glaube überhaupt nicht. Also ich denke, Nostalgie muss man sich ja auch irgendwo verdienen. Also ich glaube, es gibt ganz viele Vereine in der Bundesliga oder vielleicht jetzt auch nicht mehr seit gestern, die das nicht so haben. Und wir haben einfach die Geschichte, wir haben die Emotionalität und die sitzt auch oftmals mit am Verhandlungstisch, weil einfach Spieler zu uns kommen wollen, weil das, was wir mit dem BVB erlebt haben, sie natürlich auch mit dem BVB erleben wollen, aber prinzipiell hängt Nostalgie insbesondere in unserem Vereinsmuseum. Ja, andere hängen an irgendwie amerikanische Wirtschaftsunternehmen. Aber für uns ist das eben kein Ballast, sondern ich glaube, bei uns ist es Treibstoff. Und wir haben gerade mal durchgerechnet, eben in der Sommervorbereitung, innerhalb von 5 Wochen haben wir ein paar Freundschaftsspiele. Und da schauen uns 250.000 Zuschauer Minimum zu. Ja, und ich glaube, das zeigt einfach, welche Stahlkraft wir aufgrund unserer Nostalgie irgendwo ziehen. Und deshalb sollten wir eher dankbar sein und das nicht als Ballast ansehen und dass es uns an irgendetwas hindert, weil ich glaube, wenn man auch das letzte Jahrzehnt nimmt, ist, glaube ich, schon einiges oder sehr viel richtig gelaufen beim BVB.
Wie schwer wiegt denn eigentlich so diese Nostalgie, auch wenn man heute in 2026 diesen Verein führen muss, ihn vor allen Dingen sportlich führen muss? Witzigerweise war es, glaube ich, ja eines der kritikreichsten Jahre, die es gegeben hat bei Borussia Dortmund, so wie ich das zumindest beobachtet habe, weil man mit dem Fußball nicht zufrieden war, weil es nicht so überzeugend war. Gleichzeitig war es aber die 5. beste Saison vom BVB. Also da klingt ja auch Nostalgie letztlich mit und durch, weil man eben auch andere Zeiten, auch fußballerisch andere Zeiten gewohnt ist.
Ja, das also noch herausfordernder war eigentlich davor die Saison. Also ich bin ja dann 2024 Geschäftsführer geworden. Das erste, was ich mitmachen durfte, war das Champions League Finale. Und einen Tag später hat der Trainer dann gesagt, Edin Terzic, ja, ich mache nicht mehr weiter. Und dann hat man noch 13 Abgänge und für keinen haben wir irgendwie Geld eingenommen. Dann haben wir auch eine neue sportliche Leitung mit mir, mit Sven Mislintat, Sebastian Kehl.
Sebastian Kehl heißt er.
Sven Mislintat ist dann auch neu hinzugekommen. Dann Nuri Sahin, erste große Trainerstation und nach einem halben Jahr bist du dann Elfter. So, das ist dann wirklich eine Herausforderung. Ja, und deshalb das, was wir jetzt haben, also das fühlt sich dann wirklich eher nach Aufbruchsstimmung an. Weil ich glaube schon, auch was ihr sagt, ich glaube, die Bundesliga war richtig gut. Ohne natürlich verhehlen zu wollen, dass wir im DFB-Pokal gegen eine Mannschaft verloren haben, die in der Bundesliga 14 Punkte hinter uns ist. Es war ein Heimspiel, es war Flutlicht. Es ist nicht immer der einfachste, aber zumindest der schnellste Weg zum Titel. In der Champions League sind wir leider gegen Bergamo komplett gegen die Wand gefahren. Eigentlich auch das einzige Spiel in dieser Saison.
Die haben die Bayern übrigens ganz gut zerlegt, ne? Dieselbe Mannschaft.
Ja, wir haben es im Hinspiel auch hinbekommen, aber leider dann im Rückspiel nicht. Und wir hätten auch in der Verlängerung, glaube ich, wären wir auch definitiv weitergekommen. Leider ist dann unser Torwart ein kleines Missgeschick passiert.
Ja, wobei der nun, glaube ich, der Letzte ist, dem man etwas ankreiden kann. Der hat, glaube ich, eine der besten Saisons gespielt, würde ich sagen.
Ja, der spielt eigentlich schon seit Jahren eine seiner besten Saisons. Also das kann man schon so sagen.
Um den muss man sich
ja wirklich... Nein, deshalb, es gab ja auch überhaupt keine Vorwürfe irgendwie von der Mannschaft oder auch von unseren Fans, sondern wirklich viel Zuspruch, weil wir schon wissen, was er in den vergangenen Jahren für Borussia Dortmund geleistet hat.
Was Mike gerade gesagt hat, ist interessanterweise nicht unbedingt das, wie ich diese Saison empfunden habe, denn ich selber habe diese, also vor allen Dingen, wenn wir uns auf die Bundesliga konzentrieren, diese Saison sehr wohlwollend wahrgenommen. Ich war sogar ganz zufrieden mit der Saison. Jetzt ist aber die Frage, bin ich da Realist und blicke ich objektiv und sachlich auf die Saison oder habe ich mich einfach nur aufgegeben als Fan?
Nein, ich glaube nicht. Es ist ja auch immer bei uns tatsächlich eine Frage der Erwartungshaltung. Ja? Und vieles ist auch zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Ich meine, dass wir jetzt... Wir sind Zweiter geworden, wir sind jetzt Rekord-Vizemeister.
Geil.
Ja.
Das würde ich mir auf diese sehr schönen Trikots stecken.
Das ist ja BVB Beton-Vize Borussia. Ja, endlich. Ja.
Dann könnte man natürlich auf der einen Seite sagen, okay, das hätte 10-mal die Chance gegeben, vielleicht auch deutscher Meister zu werden. Aber wir haben jetzt auch, ich weiß nicht, ob es einer von euch gesagt hat, schon 5 beste Saison gespielt. Leider,
Mike hat das gesagt, ja. Möchte ich hier auch nochmal festhalten, ne, für zu Hause.
Leider sind die Bayern trotzdem 16 ja. Punkte vor uns. Aber was wir, glaube ich, schon erreicht haben, ja, und wir kommen, letztes Jahr waren wir 25 Punkte hinter den Bayern, jetzt 16. Gut, wenn man das so weiterdenkt.
So 7-8 Jahre, dann...
Nee, 2.
Ja, okay, ja gut, ja.
Also wenn es so weitergeht. Mickey Mathe, ne? Ja. Aber das ist leider das ist mehr Wunsch als Realität. Aber ich glaube, was wir wirklich hinbekommen haben, auch mit Nico, der, als er gekommen ist, waren wir irgendwie auf Platz 11 und jetzt sind wir auf Platz 2. Aber wirklich da Stabilität reinbekommen.
Genau, und das ist aber jetzt der Punkt, ne? Weil die Stabilität ist auch das, was mich wahrscheinlich letzten Endes dann auch so befriedigt und beruhigt hat, weil es jetzt einfach nicht mehr so kippelig ist. Aber die Fans, und das nimmt natürlich wieder Bezug auf das, was Mike gesagt hat, die Fans werden dann ja doch schnell ungeduldig, denn Borussia Dortmund stand vor ungefähr einem Jahrzehnt in erster Linie auch wirklich für spektakulären Offensivfußball und der fehlt uns dann natürlich. Das heißt, lässt sich auf dieser soliden, stabilen Basis dann nochmal, ich will noch nicht mal sagen, die Kirsche auf der Sahnehaube, weil auch die Sahnehaube fehlt mir, aber trotzdem lässt sich da, also wie lässt sich da jetzt auch noch schöner Offensivfußball draufsetzen, ohne dass man hinten gleich wieder drei Dinger fängt.
Ja, am Ende wollen wir für Arbeit und Spektakel stehen. Und ich glaube, das war nicht nur, was du sagst, vor weiß nicht, etwas über 10 Jahren der Fall. Auch bei mir in den 90er Jahren standen wir dafür und daran arbeiten wir. Ich glaube, dieses Arbeit, das haben wir wirklich gut hinbekommen. Ich glaube auch für die nächste Saison, wir haben ein richtig gutes Fundament. Wir haben gerade Kobel schon erwähnt, mit Sicherheit einer der besten Torhüter Europas in der Innenverteidigung mit Schlotterbeck, mit Waldemar Anton, Gadou, den wir jetzt geholt haben, glaube ich, top aufgestellt im zentralen Mittelfeld mit Bellingham, Metscher, auch Sabitzer. Also der Kern ist wirklich, glaube ich, top. Und deswegen haben wir auch die beste Abwehr in der Bundesliga und mit Sicherheit.
Sei denn, für Schlotterbeck läuft die WM so gut, dass er sagt, Freunde, also eigentlich wollte ich ja bleiben, aber eigentlich der Türsteher zwischen Wunsch und Wirklichkeit, da hat jetzt sich spontan doch nochmal Manchester gemeldet. Ich würde dann doch nochmal abbauen. Dann wird es nochmal, ihr müsst doch einen Plan B haben dafür, was passiert, wenn er geht.
Ja, erstmal haben wir einen Plan A, nämlich, dass er bleibt. Also wenn man sieht und warum hat er am Ende auch verlängert? Wir haben, Ole Borg kam dann als neuer Sportdirektor und der kam von der Nationalmannschaft wieder. Wir haben uns hingesetzt, haben unseren Plan, unseren sportlichen Plan erklärt und am nächsten Tag ist er zu uns gekommen und auch zusammen beraten und hat gesagt, so jetzt kriegt das bitte hin, ich habe richtig Bock da drauf. Und wenn ich mich auch an die Vertragsunterschrift erinnern kann, wo es hat alles ein bisschen gedauert, weil er seine ganze Familie, sein Bruder ist eingeflogen und das machst du nicht, wenn du gefühlt irgendwie ein paar Wochen später weg bist. Deshalb gehen wir eigentlich relativ entspannt da in die Weltmeisterschaft. Aber was ich eben sagen wollte, da ist unser Fundament und tatsächlich ist es wichtig, auch so eine emotionale Bindung durch die Art und Weise, wie wir Fußball spielen, zu den Fans zu haben. Und das ist jetzt für uns ganz klar der nächste Schritt. Für mich, für Ole, auch für Nico, auch Spieler zu finden, ja, die ein bisschen mehr Esprit, Finesse mit reinbringen, offensiven Schwung. So, das ist unsere Aufgabe für die Transferperiode. Wobei man auch nicht sagen kann, dass da jetzt alles falsch gelaufen ist. Wir haben 70 Tore geschossen. Wir waren lange Zeit in der Champions League die Mannschaft, die die meisten Tore geschossen hat. So, und so Spieler wie Gerassi müssen wir noch ein bisschen mehr unterstützen. Er wurde ja auch oftmals kritisiert, aber der war ja auch in der letzten Saison, war der Topscorer in der Champions League. Jetzt ist er auch zumindest mal wieder Dritter in der Torschützenliste. So. Und das sind Themen, die nehmen wir uns an, damit genau das, was du sagst, wir einfach durch diesen etwas offensiveren Schwung in der Offensive unsere Zuschauer und Fans ein Stück weit mehr mitnehmen.
In vielen Saisonanalysen fallen die Worte Stabilität. Es war eine stabile Saison. Pragmatismus mit dem Kader, den Niko Kovac zur Verfügung hatte, da hat er das Optimum rausgeholt. Alle sind soweit zufrieden. Lässt sich aber mit Stabilität und Pragmatismus das große europäische Offensivtalent anlocken? Also was macht man mit der nächsten Generation an Spielern? Kann Borussia Dortmund mit Niko Kovac wieder sexy werden?
Ja, also ich glaube, wir dürfen...
Und deswegen darf man keine geschlossenen Fragen stellen als Journalist.
Also wir dürfen ihm schon ein wenig vertrauen. Ich habe gerade gesagt, er ist auf Platz 11 gekommen. Er hat ganz viele Ziele, die wir gesetzt haben, hat er auch erreicht. Ja, er ist dann eben auch, hat Champions League dann geschafft. Wir sind zu einer der fittesten Mannschaften geworden. Wir haben kaum Verletzte. Wir hatten die Club-WM. 3 Wochen Vorbereitung und alle haben gesagt, oh, ob das gut geht. Nico hat es hinbekommen. Ja, und er will auch den nächsten Schritt gehen. Und deshalb ist, ich meine, alle, die ihn vorher nicht kannten, sagen, boah, was ist das für ein guter Typ? Ja, wie nahbar der ist, ja, auch wie offen er ist. Und er hat das ja jetzt auch schon gezeigt. Er hat mit Ignacio, glaube ich, einen 18-Jährigen da reingeworfen, mit Reggiani einen 18-Jährigen reingeworfen. Joe Bellingham spielt mit 20 Jahren alleine auf der 6. Bei welchem Top-10-Club ist das der Fall? Und er macht es auch nicht, nur weil wir irgendwie alle Ziele schon erreicht haben, weil die Champions League schon klar war. Weil wenn Ignacio und Reggiani, wenn die spielen, heißt das, dass Spieler, die zig Millionen gekostet haben, die wahrscheinlich auch zigmal so viel verdienen wie die beiden Jungspunde, die da spielen, dass die auf der Bank sitzen. Und das muss der.
Ihnen die Lust am Fußball vergeht.
Und das muss der Trainer dann moderieren. Deshalb macht er sich mit solchen Entscheidungen auch nicht einfach. Und ich glaube, es war ein Hinweis darauf, wo wir nächste Saison hinwollen. Und ich glaube schon, dass das bei unseren Fans, bei unseren Mitarbeitern so ein bisschen Vorfreude auch auf die neue Saison gibt.
Ich weiß nicht, Lars, ob du beim Pokalfinale gewesen bist. Es gab eine Szene, die mich tatsächlich sogar auch sauer gemacht hat. Ich bin nämlich irgendwann so in der 70. Minute am Bayern-Block vorbeigekommen, die dann gesungen haben, wir gewinnen sowieso. Und das hat mich insofern sauer gemacht, nicht weil die nicht das Recht haben, das zu singen, weil es stimmt ja in der Regel.
Recht, es zu singen.
Aber mich hat es letztlich sauer gemacht, dass der Zustand der Bundesliga so ist, dass man eigentlich so sehr sich quasi schon damit abgefunden hat, dass die Bayern einfach immer gewinnen und alles, was sozusagen dann Wettkampf ist, danach stattfindet. Und mein Gefühl war, es ist eigentlich eine wunderbare Vorlage für euch, für RB Leipzig, für Bayer Leverkusen, genau diesen Song erstummen zu lassen, weil es natürlich am Ende wirklich, wenn man nur die Bundesliga guckt, ein bisschen fad ist.
Ja, in erster Linie waren wir sauer, dass wir nicht selber in Berlin waren und dass wir nicht selber der Gegner von Bayern München waren. Das hat uns noch ein bisschen sauer gemacht als so ein Song. Gut, den kannst du dir leisten, wenn du so souverän letztendlich auch durch die Liga marschierst. Aber das ist natürlich auch das, was auch unser Anspruch ist. Wir können nicht versprechen, dass wir, keine Ahnung, nächstes Jahr deutscher Meister werden, aber einfach mal wieder gegen Bayern München zu gewinnen, das ist ja der erste Schritt. Und wenn wir mal, theoretisch, wir hätten beide Spiele gewonnen, dann wären wir auch nicht 16 Punkte weg gewesen, sondern wäre das alles schon ein bisschen weniger gewesen. Deshalb ist das unsere Ambition, unser Anspruch, wirklich in diesen beiden Spielen, dann ist es egal, ob jemand irgendwie höheren Umsatz oder mehr Gehälter bezahlen kann oder was. So, das ist unser Ziel. Ja. Und natürlich ist das vielleicht auch ein Stück Motivation weiterhin für alle Mannschaften, dann auch mal wieder gegen Bayern zu gewinnen.
Das muss doch irgendwie auch ein bisschen wehgetan haben, als Julian Nagelsmann den Kader für die WM quasi präsentiert hat. Und es sind so wenige Dortmunder dabei. Also ich meine, Europameister 96 sind wir geworden mit einem Bayern und mit einem BVB-Block. Und also von diesem Gefühl ist nur noch vergleichsweise wenig übrig. Also wenn dann die Leute sagen, naja, da sollten mehr Spieler vom VfB Stuttgart dabei sein, also Fürich oder Mittelstädt oder so, das ist doch irgendwie gerade bei einem Verein mit auch einem so großen Einzugsgebiet, mit so vielen Talenten, die auch hier in NRW rund um BVB möglich zu rekrutieren sind, das kann es doch eigentlich auch nicht sein, oder?
Naja, erstmal sind es ja mehr oder weniger 5. Also natürlich Schlotterbeck, Metscher, Bayer, Waldemar Anton, Pascal Groß nehme ich auch noch dazu. Der hat zumindest ein halbes Jahr bei uns gespielt.
Sehr wohlwollend, aber ja.
Ja, aber das sind dann schon mal 4 bis 5 Spieler und sind, glaube ich, auch die Spieler, die es sich absolut verdient haben. Karim ärgert uns natürlich schon ein bisschen, ihn wahrscheinlich noch am meisten, weil wir glauben schon, dass er eine gewisse Waffe hat, die du,
wenn du tief.
Okay, dass er eine.
Du wir haben es extra nicht. Es stand auf der Streichliste ganz oben.
Du hast gerade auch noch mal neu angesetzt. Also Karim Adeyemi, der natürlich eine absolute Stärke hat mit sehr seiner gut. Schnelligkeit und mit seiner Individualität. Auch Spiele entscheiden kannst. Deshalb tut das natürlich ein bisschen weh, aber insgesamt haben wir, glaube ich, eine ganze Mannschaft, sprich 11 Mann, bei der Weltmeisterschaft und ich glaube, dass ich das prinzipiell schon sehen lassen kann. Und es sind auch noch ein paar Nationalspieler dabei, die jetzt eben nicht bei der Nationalmannschaft dabei sind. Aber also wenn die Nationalmannschaft ruft, dann findet bei uns in der Regel kein Trainingsbetrieb statt, weil eben alle weg sind. Deshalb glaube ich schon, haben wir viele Nationalspieler. Natürlich wünschen wir uns, dass das in der Mehrzahl Deutsche sind.
Mein Freund, der Philosoph Wolfram Eilenberger, hat Borussia Dortmund vor ein paar Jahren mal die stärkste und die beste A-Jugend Europas genannt und hat es durchaus als Kompliment gemeint, weil man eben diese jungen und entwicklungsfähigen Spieler hatte. Du hast ja ein paar Namen schon genannt, aber ist die Verpflichtung von Ole Boog, der ja durchaus bewiesen hat, ein Talentflüsterer zu sein in Elversberg, ist das ein Zeichen, nicht nur an die deutsche, sondern vor allen Dingen auch an die europäische Konkurrenz zu sagen, wir greifen auf dem Feld auch wieder an, also wir möchten die sein, zu denen dann Kenneth Eichhorn aus Berlin kommt, weil das einfach der Spieler ist, der zu Borussia Dortmund muss, um dort den nächsten Schritt zu gehen? Also den nächsten Haaland, den nächsten Sancho zu finden?
Prinzipiell bin ich davon überzeugt, dass wir mit Ole wirklich den bestmöglichen Sportdirektor für uns gefunden haben und auch gleichzeitig praktisch umsonst noch dazu bekommen haben, das größtmögliche Zeichen auch ein Stück weit für eine Veränderung, für einen neuen Weg. Und das hat er eben auch in Elversberg gezeigt. Also Woltemade, den er dann ausgeliehen hat, Aslani, der jetzt ein außergewöhnlicher Spieler ist, Wanner, macht es auch extrem gut. Und natürlich hat er diese Spieler dann eben auch gefunden, als sie keiner so richtig haben wollte. Das hat er geschafft. Aber auf der anderen Seite, und das ist ja auch für uns wichtig, hat er es auch immer wieder geschafft, eine Mannschaft zu formen. Ich meine, die hätten eigentlich immer um Platz 15 in der zweiten Liga spielen müssen und haben aber immer um Aufstieg gespielt. Und nachdem sie in der Relegation ausgeschieden sind und der Trainer, ich will nicht sagen abgehauen ist, aber weggegangen ist, 12 Spieler sind gegangen, so da hast du gedacht, okay, jetzt ist aber vorbei. Ja, und sie haben trotzdem wieder als Mannschaft funktioniert. Und deswegen glaube ich, auf der einen Seite diese jungen Spieler zu finden, auf der anderen Seite aber eine Mannschaft zu formen, die eben auch erfolgreich sein kann, das ist eben auch die Aufgabe von Borussia Dortmund. Wir können eben nicht mit der besten A-Jugend von Deutschland in der Bundesliga spielen, weiß nicht, Siebter werden, uns dafür feiern. Nee, wir haben auch schon einen sportlichen Anspruch. Du sagst gerade, wir sind einmal Zweiter, ein Stück weit überperformt. Am Ende glaube ich das nicht. Ja, das ist schon okay, dass wir Zweiter werden. Wir sind immerhin 8 Punkte vor dem Dritten und 12 Punkte vor dem
Champions League. Aber liegt nicht in diesem zweiten Platz und in der jetzt zweimaligen Qualifikation für die Champions League mit Niko Kovac auch eine große Gefahr, dass man sich hinter den Bayern gemütlich macht? Weil viel mehr müsstet ihr eigentlich machen. Die Bayern sind so weit weg, die holt ihr eh nicht mehr ein. Aber die dahinter sind wiederum so weit weg vom BVB, dass man eigentlich gar nicht viel am Kader machen muss. Und da ist ja auch die große Gefahr einer Bequemlichkeit, eben nicht den nächsten Schritt gehen zu müssen, weil die Bayern sind die holt man nicht mehr ein. Und was macht man da? Also wie schafft man es sozusagen, genau in dieser Zwischenwelt noch zu funktionieren?
Also dass es bei uns bequem ist oder wird, das höre ich jetzt tatsächlich zum ersten Mal. Weil,
ja, dafür sind wir ja da.
Ja,
ne?
Ja, aber
das
ihr,
auch mal
wir stellen ja auch die Fragen, auf die niemand kommen würde.
Na, ihr repräsentiert das ja auch so ein bisschen. Ja? Eigentlich irgendwie ganz cool, aber irgendetwas fehlt und wir können es uns nicht gemütlich machen. Ja? Wir sind, oder es ist schon so ein Vorsicht-Achtung-Schild da, weil wir eben auch wissen, ja, das ist nächstes Jahr kein Selbstläufer, wieder Zweiter zu werden. Weil die hinter uns, die machen gute Arbeit, das muss man echt sagen. Die sind ambitioniert und die wollen uns herausfordern. Deshalb wird das nicht funktionieren. Und wir haben auch vielleicht ein paar mehr Punkte geholt, als wir normalerweise manchmal, wie wir gespielt haben, auch hätten holen können. Dann oftmals auch ja sehr pragmatisch Tore in den letzten Minuten geschossen, auch Elfmeter. Also da haben wir auch viele Punkte geholt. Deshalb, also das,
die Duselborussen, hat man schon gesagt. Plötzlich die Duselborussen.
Ja, oder der Vergleich mit Leverkusen, als sie ja dann auch deutscher Meister geworden sind und auch viele Tore in der Nachspielzeit.
Da war es irgendwie sexy.
Ja.
Bei Leverkusen hat man es irgendwie, ihr müsst das dann anders verkaufen.
Ja.
Also bei Kovac denkt man immer, ja, das hat jetzt auch noch funktioniert und bei Leverkusen war es ja dann irgendwie so, das wäre ja dann so eine DNA, das war ja so eine Marke, die haben ja da was.
Bei Leverkusen war es so, diese verdammten Hunde, da haben sie es wieder hingekriegt und bei Dortmund sagt man, na, da haben sie auch nochmal Glück gehabt.
So, bei Leverkusen also, war es so, da stand es 2-4 in der 91. Minute und du hast alle deine Kumpels angerufen und hast gesagt, schaltet jetzt ein, es fallen noch 3 Tore.
Ja,
Ja. 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 Und das macht dann eben auch Spaß. Und das meine ich ja mit diesem. Und ich bin großer Niko Kovac-Fan. Der ist Berliner wie ich und so. Ich finde das auch. Ich finde es total fit, dass der bei Borussia Dortmund ist. Nur, wir haben es halt so gelernt. Ihr habt euch da einfach auch viel versaut durch die Klopp-Jahre, dieser lange Schatten, dass man einfach weiß, Borussia Dortmund steht für das Spektakel. Man will das auch sehen. Man will dieses Raunen im Westfalenstadion mitbekommen. Man will lieber ein 4-3 als ein 1-0 und so. Und kannst du da nicht, als jemand, der ja selber Offensivspieler war, kannst du da nicht so ein bisschen auch der Trainerflüsterer sein und sagen, komm Nico, komm, lass uns überlegen, vielleicht doch nochmal mit Flügelspielern, vielleicht holen wir doch zwei Außenstürmer, ne? So, können wir da nicht was machen,
also bevor wir wieder mit Dreierkette und Schiene spielen. Du sollst der Hoeneß vom BVB werden. So, Nico, ja, jetzt mach mal. Jetzt wechsel den ein. So halt.
Also Uli Hoeneß als Flüsterer zu titulieren. Ja. Aber das machen wir ja tatsächlich zusammen. Ja, und wir wollen uns.
Flüstert ihr dann beide?
Ja. Und Ole flüstert dann auch noch. Und dann stecken wir unsere Köpfe zusammen. Nein, aber das ist ja der Anspruch. Und so, das ist auch alles irgendwie schon ein paar Jahre her. Und ich muss es schon erwähnen. Also ich glaube, ich habe es auch erwähnt, alles, was nicht so richtig funktioniert. Aber. Also wenn wir uns jetzt vorstellen, wir hätten vor 11 Jahren gesagt, wir und Real Madrid, Atletico Madrid, Barcelona, City, Bayern München und Paris und Borussia Dortmund, die nächsten 11 Jahre, diese 7 Mannschaften werden immer Champions League spielen. Hätte keiner gesagt, genauso wird es kommen. Hätte jeder gesagt, boah, das wäre wirklich außergewöhnlich. Und das haben wir geschafft. Ja, und wir sind keine Metropole und wir haben keine, weiß nicht, Oligarchen oder irgendwelche Unternehmen hinter uns, die das im Zweifel subventionieren. Chico, wenn wir mal einen Fehler machen, weil wenn wir mal einen Fehler machen.
Chico. Ja, Chico muss jetzt. Der
dafür reicht es nicht.
Dafür reicht es nicht, das stimmt. Ja,
nee, aber selbst Chico nicht. Wird Fehler, die wir machen, wird Chico nicht ausgleichen können. Dafür ist dann im Zweifel noch mehr notwendig. So, und das muss man alles mal, das darf man schon mal berücksichtigen.
Da siehst du aber, von mir ist es ja nur, ist ja immer nur die Draufsicht. Ne? Du schaust so aus Berlin als armer kleiner Hertha-Fan auf die Borussia und bist eben historisch versaut. Weil du natürlich, wenn du wie ich in den 90ern angefangen hast, Fußball zu schauen, meine ersten beiden Meisterschaften, die ich mitbekommen habe, war der BVB. Der Champions-League-Sieg war der BVB. Dann war es diese Sammer-Lattek-Geschichte. Dann war es plötzlich der Klopp-Fußball. Natürlich gehe ich davon aus, dass ihr 7 Jahre in Folge in der Champions League spielt. Alles andere wäre für mich eine Enttäuschung, weil ihr seid der BVB. Also das ist es eben. Also wenn man nur drauf schaut, denkt man, das ist doch ganz normal. Das ist ja wohl das Mindeste, dass die immer da oben mitspielen und sich immer für die Champions League qualifizieren. Aber du scheinst es ja anders dazu. Du sagst, jeder einzelne Jahr, Champions League ist für uns wieder und wieder und wieder ein Erfolg.
Ja, für dich ist es normal, für dich ist es eine Selbstverständlichkeit. Wir als Verein müssen uns das jedes Jahr wieder hart und neu erarbeiten. Wie gesagt, guck dir die Vereine an, die es geschafft haben. Und wenn wir das die nächsten 11 Jahre wieder schaffen, wäre das einfach nur herausragend.
Aber sei vorsichtig, Hertha BSC hatte mal eine Phase, da haben sie 7 Jahre in Folge europäisch gespielt. Man kann sich da auf lange Sicht nichts von kaufen.
Mein MML. So, jetzt haben wir euch natürlich was Feines mitgebracht, Micky, nämlich Pluto TV.
Pluto TV und die Yellow Couch.
Ja. Ja, und der Mann, der auf der Yellow Couch sitzt und dort Gäste empfängt, ist bei uns, Patrick Ovomoyela.
Hallo.
Ja, nee,
ich bin auch hier.
Ja, du bist ja schon, also in der, also auf der Yellow Couch bist du noch ein bisschen souveräner, als du jetzt im ersten Kontakt rübergekommen bist, denn du moderierst das Ganze ja. Du bist ja derjenige, der einlädt, du bist ja der Gastgeber, ja. Du bist ja dauerhaft auf der Yellow Couch.
Stimmt.
Was passiert denn da jetzt genau?
Also Yellow Couch, ganz einfach, ist ein neues Interviewformat, kann man schon sagen, so ein bisschen Talkshow-mäßig. Im Kosmos des BVB auf Pluto TV, wo wir einfach Spielern oder ehemaligen Spielern, sogenannten Legenden, ein bisschen auf den Zahn fühlen wollen, aber nicht das normale Fußball.
Du grillst sie richtig durch.
Ja, und eben nicht nur Fußball, sondern Leben, auch mit ein bisschen Augenzwinkern, mal ein bisschen was zum Lachen dabei und versuchen einfach so ein bisschen tiefer zu bohren, ein bisschen tiefer zu schaufeln, als es das normale Fußballinterview.
Du massierst sie durch wie so ein Koberin.
Ich versuche sie verbal zu massieren. Ich weiß nicht, ob das die richtige Analogie ist, aber damit da ein bisschen mehr rauskommt. Und ich glaube, das ist uns bisher ganz gut
gelungen. Wen durftest du denn bisher verbal massieren? Wer war denn schon zu Gast auf der Yellow Couch?
Also angefangen hat es mit Felix Metscher. Die Folge ist natürlich auch schon raus. Die zweitbeworbene Folge gerade mit Kevin Großkreutz ist oder kommt jetzt aktuell.
Und darfst du den Rest auch schon verraten?
Ich mach's einfach mal. Also wir hatten den Kapitän, hatte ich auf der Couch, Emre Can, aber auch ehemalige, wie eben schon genannt, Kevin Großkreutz, Roman Weidenfeller war bei mir. Aber auch mal eine Next Generation, Luca Reggiani. Mhm. Auch da interessantes von einem 18-Jährigen, der so gerade richtig steil geht bei uns. Ja, also wie gesagt, ich glaube, man kann sich darauf freuen, da nicht nur so ein bisschen Fußball-Palaber zu haben, sondern auch mal den Menschen hinter dem Fußball erkennst du.
Also im Grunde genommen das Gegenteil von MML, weil da geht es ja ganz kaum noch um Fußball, da ist ganz nur noch Mensch.
Ja?
Und bei dir stimmt die Mischung.
Richtig, weil ich muss das Ganze ja nicht nochmal einspielen, nicht finanzieren, sondern das hat Pluto TV schon gemacht. Insofern kann ich einfach, das ist
sehr gut.
Einfach ja. machen.
Mike, wo gibt's das?
Ich wollte gerade sagen, wenn ihr jetzt entscheidet, ihr wollt Yellow Couch Potatoes werden, dann geht zu Pluto TV. Das ist ein kostenloser Streamingdienst mit über 150 kuratierten Live-TV-Sendern und über 1000 On-Demand-Inhalten, das Ganze ohne Abo und Registrierung, dafür mit Live-Sport, Filmen, Serien, Entertainment und OVO.
Und mir. Also, wer jetzt noch nicht gehuckt ist, da weiß ich auch nicht.
Also nehmen wir zu helfen.
Einschalten.
Ja, Link packen wir euch in die Shownotes und dann geht's ab mit Pluto TV.
Fantastisch.
Mein MML.
Ja, bequem, Stichwort bequem einrichten. Es ist ja jetzt gerade so, und ich muss jetzt vorsichtig sein, wie ich es formuliere. Ich wünsche ihm wirklich alles Gute. Aber jetzt hat ja Niklas Süle die Karriere beendet, also jetzt auch offiziell. Und es ist so, es gibt ja auch amüsante Anekdoten darüber, wie er dann teilweise die Leute beim Wiegen beschissen hat. Da ist er dann in die Sauna. Das ist ja witzig. Ich finde es auch witzig. Ich mag sowas ja. Aber es ist natürlich gleichzeitig, schlägst du die Hände beim Kopf zusammen, wie Vereinsverantwortliche sich da bescheißen lassen. So. Und beim FC Bayern haben sie abgewinkt und gesagt, das machen wir nicht mehr mit. Und Borussia Dortmund sagte, komm hierher. Wir sind das Frührentnerparadies.
Du kannst den alten Schöle-Verlag Vertrag bekommen.
Ich merke gerade, ich habe gerade selber versucht, ich versucht habe, es diplomatisch zu formulieren und schon nach dem zweiten Wort brach das alles zusammen, aber jetzt bin ich auf diesem Pfad, jetzt gehe ich auch durchs Dickicht und gucke, ob da noch irgendwo ein Strand kommt. Also es ist egal. Wie kann Borussia Dortmund es vermeiden, in Zukunft so eine Art bequemer Altersteilzeitclub für Profis um die 28 zu sein, die sagen, also
die zwei Jahre nehme ich noch mit.
Ich habe Laktatwerte wie Timmy, aber hier kann ich noch, ich möchte ja jetzt auch nicht irgendwie nebenbei noch Taxi fahren. Du verstehst, was ich meine. Ich habe lange gebraucht, aber ich glaube, jetzt weiß ich selber, was ich Mickey. Meinte.
Hast du sehr danke, gut
vielen
gemacht.
Dank. Sie sind sehr freundlich. Danke. Es hat gedauert.
Du wirst kaum einen bei Borussia Dortmund und im Zweifel auch bei Bayern München finden, der schlecht über Niki Süle redet.
Das glaube ich auch.
Ja, weil, das muss man wirklich sagen, natürlich stand ja auch mal in der Zeitung, ja, ein Vorbild an Ehrlichkeit und Haltung. Das kannst du natürlich als sportlicher Verantwortlicher dann auch manchmal ein bisschen anders sehen. Und trotzdem ist es uns auch wichtig, das haben wir, glaube ich, auch gezeigt, ist auch eine Stärke von Borussia Dortmund, die nicht nur als Spieler, sondern auch als Menschen zu verabschieden. Ja, und ich glaube, bei ganz vielen Fans bleibt dann in Erinnerung, wie er da, Mbappé, der Ball weggerutscht
hat. Wäre er schneller gewesen, hätte er den Kopfball vorher schon verhindert, dann hätte er da nicht hinterherrennen müssen.
Ja.
Ne?
Ja, und Nico hat auch immer wieder in Mannschaftssitzungen auch Szenen gezeigt, wo Nico einen weggegrätscht hat und unsere Fans das gefeiert haben, als hätten wir ein Tor geschossen.
Ich fand das ja auch geil, ja?
Ja, und deshalb, das darf man nicht vergessen, wie gesagt, natürlich ist uns Professionalität dann in dem Bereich, wo wir uns bewegen, ist nun mal Leistungssport, ist uns natürlich durchaus wichtig. Und dementsprechend werden wir da natürlich auch in Zukunft ziemlich viel Wert drauf legen. Ja.
Ich gebe mich damit zufrieden.
Ich finde, Lars hat sich sehr gut geschlagen bei dem. Ja, oder?
Ja,
also
ja.
Auf jeden Fall. Ich würde gerne nochmal auf diesem Thema rumhacken, was den FC Bayern angeht. Weil ich manchmal so ein bisschen das Gefühl habe, nicht nur bei Borussia Dortmund, sondern bei allen anderen Vereinen auch, die dann sagen, die Bayern sind so weit entlaufen, die holen wir nicht mehr ein. Ist das so? Seht ihr das im Grunde genommen auch so oder habt ihr eine Strategie, wo ihr sagt, vielleicht irgendwie mit 3-4 Transferfenstern versuchen wir nochmal so anzugreifen, um beispielsweise wie in einer Saison Bayer Leverkusen, die ja sehr nah dran waren an der Kaderstärke zwischen den Bayern und dadurch dann ja auch Meister geworden sind, dass man tatsächlich als Borussia Dortmund schon auch nochmal das Ziel hat, ganz oben anzugreifen.
Ja, die Strategie ist erstmal besser zu werden. Also immer nur Bayern München irgendwo zu sehen und wir wollen da rankommen. Das haben wir irgendwann mal in den 90er versucht, haben es auch geschafft, ehrlicherweise.
War teuer, ne?
Vielleicht war es dann aber auch so, dass wir 2005 dann auch fast pleite waren. Also wir müssen, und ich meine, das darf man schon mal erwähnen, vor 2 Jahren waren wir im Champions League Finale und da waren auch wir und nicht die Bayern und vor 3 Jahren hat uns ein Tor gefehlt und dann haben wir Deutscher Meister geworden und nicht die Bayern. Insofern müssen wir uns auf diese Situation vorbereiten und wenn wir es tatsächlich dann mal schaffen, dann müssen wir eben auch die Gelegenheit dann sehen und dann zugreifen. Und das haben wir halt 2023 in der Deutschen Meisterschaft gegen Mainz und gegen Real Madrid, das haben wir dann halt nicht gemacht. Ja, und da müssen wir dann zupacken. Ja, und um uns dazu vorzubereiten oder überhaupt dahin zu bekommen, so, da müssen wir jetzt versuchen, besser zu werden. Ja, und im DFB-Pokal, in der Champions League und eben auch in der Bundesliga noch näher dran zu kommen. Und wenn die Gelegenheit dann da ist, dann müssen wir zugreifen.
Gibt man, also weil du das jetzt gerade so konkret angesprochen hast, solche Situationen, auch zum Beispiel um so eine Situation zu vermeiden, dass es gegen Juventus irgendwie 4-3 steht und dann sagt einer so am eigenen 16er, ach, ich könnte nur jetzt eigentlich auch mal lupfen, so in der 92. Minute, was soll groß passieren? Also arbeitet man oder arbeitet ihr dann auch mit sowas wie Mentaltrainern, die also die einzelnen Spieler sich packen und sagen, du musst in dem Moment, auch wenn es auf ein Tor zugeht, dass du den nicht an den Pfosten, geht sowas? Weil du da sagst, in der Situation müssen wir besser werden, in der Situation müssen wir anders handeln, in der Situation müssen wir anders agieren. Kann man sowas individuell so trainieren, dass in der nächsten Situation man nicht wieder so handelt?
Das kann Niko Kovac schon ganz gut.
Ja, oh, das hört sich aber, das klingt aber schwer nach Ede Geier, so nach dem Motto jetzt.
Also der ist dann nicht verzweifelt in solchen Situationen, sondern spricht dann schon Klartext. Wenn er ein bisschen ruhiger spricht, dann ist der Klartext umso deutlicher. Also das kriegt er schon ganz gut hin. Und das hat er auch damals ziemlich deutlich angesprochen. Und dann hatten wir dann nächstes Spiel, sind die Spieler dann lieber zur Eckfahne gelaufen und haben eben nicht geluft und haben dann da an der Eckfahne um den Ball gekämpft und dafür brauchst du keinen Psychologen, sondern das kriegt Niko tatsächlich ganz gut alleine hin.
Wie ist denn das, wenn man so ein wildes, also wenn man diesmal Zuschauer ist bei einem Champions League Halbfinale und dann sieht man ein Spiel wie Paris gegen die Bayern, wo natürlich gesamte Fachwelt und die Journalisten vor allem voran gejubelt haben, gesagt, das ist State of the Art, was Luis Enrique und Kompanie da spielen lassen. Sitzt man dann da in kleiner Runde wie in so einem Strategieraum, guckt sich das an und sagt, was können wir denn da mitnehmen? Und wird dann auch die Systemfrage gestellt, weil man sagt, na guck mal, wie die Bayern spielen und wir haben hier unsere Dreierkette, wieder 2 Läufer, wir haben uns in der Kabine dazu entschieden, keinen Flügelstürmer zu holen, Diomande haben wir nicht bekommen und so. Was sind denn die Reflexe sozusagen aus den letzten 6-7 Wochen dieser Saison, wenn man die Bayern gesehen hat, Paris, was kann Borussia Dortmund mitnehmen daraus, um zu sagen, vielleicht auch über das Spielerische her, über den Ansatz, über Taktik und System, da vielleicht den Schritt schon zu gehen?
Ja, du darfst natürlich nicht permanent irgendwie dem Zeitgeist, den aktuellen immer hinterherlaufen und jetzt machen wir es genauso und dann versuchen wir es genauso zu machen, aber allerdings mit weniger Geld und dann funktioniert es auf einmal doch nicht mehr. Deshalb müssen wir, glaube ich, ganz klar unseren Weg gehen. Und natürlich kannst du Anpassungen machen. Du hast gerade, das wird ja bei uns auch viel diskutiert, okay, spielen wir jetzt in einer Dreier- oder Fünferkette oder sollte es nicht doch vielleicht eine Viererkette sein? Wenn wir das allerdings spielen wollen, brauchen wir gefühlt 5 oder 6 neue Spieler. Da wird es nicht mit, dass wir 2 Außenspieler irgendwie holen, 2 Flügelspieler, damit wird es nicht getan sein, weil aktuell haben wir mehr oder weniger gar keinen und dann bräuchtest du vielleicht sogar vier, weil du die permanent auswechselst. Also dann lass uns bitte unseren eigenen Weg gehen und lass uns und auch da, naja, Olysee hätten wir auch gerne gehabt, aber dann hat man irgendwann mal einen Preis.
Aber Diomann habe ich in der Sportbild gelesen, hättet ihr, da wart ihr dran und dann ist er nach Leipzig gegangen.
Ja, das
haben die Kollegen geschrieben von der Sportbild.
Das
liegt mag, hier aus am Pool, ich kann nichts dafür.
Das mag vielleicht in Einzelfällen dann tatsächlich auch mal passieren, dass man eben Spieler nicht kriegt. Aber so, und wir wollen unseren eigenen Weg gehen, ja, und damit erfolgreich sein. Und es war jetzt auch nicht so, dass die Bayern uns 5-0 weggehauen haben, sondern es war zweimal enge Spiele. Deshalb ärgert es mich auch, dass wir gegen Bergamo ausgeschieden sind, weil dann hätten wir im Achtelfinale die Bayern gehabt. Und ich glaube, das wären zwei Spiele auf Augenhöhe gewesen. Und dann kannst du, wenn du auch siehst, wie die Bayern performen, hast du nicht alles ganz schlecht gemacht, wenn du in den persönlichen Duellen gegen ihn alles andere als unterlegen bist. Und wir wollen niemanden kopieren, wir nehmen das mit, wir sehen, was auch bei anderen Vereinen passiert. Aber jetzt guckt der Arsenal, ist jetzt im Finale. So, dass die spielen eine andere Art vom Fußball und da wird auch
die
nicht gespielt.
Die stellen 10 Mann in Fünfer bei einer Ecke,
ja, funktioniert
und sagen,
auch.
Das ist der moderne Fußball.
Ja, funktioniert auch. Ja, da haben wir auch ein paar Tore mitgeschossen. Geköpft.
Ich habe eine ganz persönliche Frage noch, weil wir jetzt schon sehr oft darüber gesprochen haben.
Wie findest du mein Hemd?
Weil wir jetzt schon sehr oft darüber gesprochen haben, dass sie so in kleinen Runden zusammensitzt und so weiter. Ich habe ja relativ viele Interviews schon von Matthias Sammer gesehen. Deswegen meine persönliche Frage, wenn ihr so zusammensitzt, verstehst du immer, was der meint?
Du hast dir doch schon mit ihm ein Zimmer geteilt damals. Also wenn das einer kann, dann du. Spielt er immer noch Nicole im Büro?
Also er kann alles. Also er kann extrem gut auf den Punkt kommen. Ja, dass du sofort verstehst, was er meint. Manchmal hat er schon auch ein bisschen längere Ausführungen. Matthias trifft sich heute auch mit Ole Bog, deshalb kann er jetzt nicht hier sein. Normalerweise hätte er es vielleicht zeitlich geschafft, aber er geht auch vom längeren Gespräch aus. Er kann beides und ich glaube, inzwischen habe ich ihn auch dechiffriert.
Sag nicht defloriert, weil das ist ein Riesenproblem.
Ich habe aus einer sehr langen Antwort von Matthias Sammer. Ich habe aus einer sehr langen Antwort von Matthias Sammer einmal gelernt, dass er ein Deutscher ist. Und ich habe aus einer sehr kurzen Antwort gelernt, dass er kein Mitleid mit Oliver Baumann hat. Das sind die zwei Dinge, die ich auch mitgenommen hatte aus den letzten Interviews.
Und wir haben auch gelernt, dass Micky Beisenherz bei Fußball MML Live große Erfolge gefeiert hat, als Edmund Stoiber mit den Worten von Matthias Sammer. Das ist auch extrem gut gelaufen.
Ja, stimmt. Ich weiß aber gar nicht mehr, was war das Originalzitat?
Das Originalzitat war vier DIN A4 Seiten. Du hast das einfach vorgelesen.
Ja.
So, aber wir schweifen komplett ab. Wir waren so nah an der wichtigsten Frage. Maxi Bayer auf der Schiene, wann haben die Bayern endlich wieder Angst vor Borussia Dortmund?
So.
Also da wollte ich eigentlich hin. Das hatte ich so schön vorbereitet.
Aber wirklich lange gedauert, ne?
Ja, oder?
Ja. Na, jetzt du.
Da versteckt sich mir. Guckt ihr mir vorbei? Oder?
Guckt ja, wir gucken uns an. Während des Podcasts
es ist
ab und
für uns
zu verliebt.
Also, aber irgendwo, normalerweise
okay,
reden wir miteinander.
Jetzt bist du bei Maxi Bayer.
Nee, ich wollte. Letztendlich hast du gesagt, wir müssen ja auch, wir können nicht 4-5 Spieler neu holen und vor allen Dingen nicht 5 Flüge. Wir müssen auch vieles mit Bordmitteln lösen. Und die sind ja gar nicht schlecht. Nur wenn ich dann, auch in der Sportbild heute, in der Vorbereitung nochmal lese, für die neue Saison, Maxi Bayer soll dann in einem 3-5-2 auf der Schiene spielen. Ich schätze den sehr, vor allen Dingen als Stürmer. Ich finde es immer interessant, wenn es dann in so einer Saison geht und du hast schon so Experimente, so wie Nagelsmann damals gegen die Türkei, als er gesagt hat, ja, Havertz ist jetzt linker Verteidiger, der ist ein Joker. Und du denkst so, lass uns doch mal einfach Fußball spielen oder kauft jemanden, der es einfach kann.
Ja, aber Maxi Bayer auf der Schiene ist für mich kein Experiment, sondern die Spiele, die er dort gespielt hat, dann anstelle von Svensson, die etwas offensivere Variante, das hat er top gemacht. Also sowohl offensiv als auch nach hinten. Und vielleicht auch ein Grund, warum er jetzt mit zur Weltmeisterschaft gekommen ist, weil er einfach auch die Mentalität hat, pass auf, stell mich hin, wo immer du willst, ich gebe 100% Gas. Und er hat bei uns jetzt, glaube ich, 4-5 unterschiedlichen Positionen gespielt. Und das gibt uns dann schon eine gewisse Variabilität, nochmal eine andere Offensivpower. Tor, rechts hast du Riasson, der auch dieses Jahr 15 Vorlagen gemacht hat, dann hast du innerhalb
der
deines
Beckham, ja, das dann, muss einmal noch gesagt werden.
dann hast du ja schon eine unheimliche Variabilität in deinem Spiel, eine Offensive mehr auf dem Spiel und so, und das muss nicht immer sein, ja, aber das ist mit dem Kader, den wir haben, ohne dass wir neue Spieler dazu bekommen, schon mal eine Möglichkeit, eben auch ein bisschen mehr Offensivschwung da rein.
Ist der Name ja schon gefallen. Und über Schlotterbeck haben wir schon gesprochen. Aber Stichwort Riasson. Wie viel Angst hast du persönlich vor einer guten WM der norwegischen Nationalmannschaft? Weil der Mann hat 15 Assists in der Liga gehabt und dessen Flanken finden bei der WM jetzt Erling Haaland. Das heißt, der kann auch auf 4-5 Scorer kommen und dann stehen die Engländer Schlange und die haben bis in die Championship mehr Bordmittel zur Verfügung, um dann mal eben zu sagen, wir ziehen die Transferschraube enger. Ist das eine große Angst, da aus der WM zu kommen und zu sehen, so jemand wie Riasson können wir Stand jetzt einfach gar nicht halten?
Nein. Also ich freue mich, wenn alle Menschen auf der Welt sehen, was für tolle Fußballer bei Borussia Dortmund spielen. Und deshalb
die
ist
Haare erst.
Ja, die sind ja immer unterschiedlich, die sind immer so, mal so. Die sollen da performen, die sollen Tore schießen, die sollen Tore vorbereiten. Das heißt ja noch lange nicht, wenn irgendeiner kommt, dass wir sie dann auch abgeben. Zumal Riasson ja auch nicht nur mit seinen Flanken, sondern er hat ja schon vorher große Wertschätzung bei uns, bei den Fans gehabt, einfach mit seiner Art und Weise. Er ist fleißig, er kämpft, er gibt nie auf. So, darüber hat er ja schon ja seinen... Ja, Reputation will ich nicht sagen, oder? Wertschätzung ist wahrscheinlich das richtige Wort und deswegen wollen auch meine Kinder unter anderem sein Trikot haben, weil er einfach diese Mentalität, die zu unserer Stadt einfach passt, mitbringt. Und der soll so viele Tore und vorbereiten und schießen, wie er will. Wir haben bei den Spielern unsere Hand drauf. Ähnliche Frage wurde mir bei Matcher gestellt. Wir sollen alle da wunderbar performen und dann nächstes Jahr wieder bei uns
spielen. Du hattest gerade von Kindern im BVB-Trikot gesprochen. Das bringt mich nochmal zu der Frage, Stichwort Nachwuchs. Jetzt ist es gerade so, es wurde mit Conte, der Kapitän der kroatischen U17-Nationalmannschaft geholt. Ich glaube, 2 Millionen war so eine Summe, die ich gelesen und gehört habe. Das ist einerseits ganz schön, weil man holt sich eine absolute Granate und andererseits doch auch ein bisschen schade, dass ein Verein wie Dortmund mit diesem riesigen Einzugsgebiet es für nötig erachtet, so jemanden aus dem Ausland zu holen, anstatt Spieler aus der eigenen Jugend, aus anderen Vereinen, U16, U17, so zu integrieren, dass der dann es in die erste Mannschaft schaffen kann. Weil so richtig viele klassische Jungs aus der Region, die den Sprung in den Profikader schaffen, habe ich jetzt nicht gesehen. Und gerade bei einem Gänsefüßchen-Arbeiterverein wie Borussia Dortmund ist es doch umso wichtiger, Spieler, junge Leute aus der Region zu haben, mit denen man sich identifizieren kann. So gut es aus sportlicher Sicht sein mag, so jemanden wie Conte zu holen. Aber mich lässt das immer auch so ein bisschen ernüchtert zurück, weil ich mir eigentlich auch für meinen Verein etwas anderes wünschen würde.
Ja, am Ende, ich glaube, prinzipiell geht beides. Ich glaube, das, was auch die Vergangenheit gezeigt hat, auch diese Spieler, die wir teilweise dann eben auch aus dem Ausland holen, auch jetzt, es gibt ja mehrere Beispiele, ja, mit Matisse Albert, Ignacio Reggiani, die wir in der U16, U17 geholt haben, die mehr oder weniger keinen Euro gekostet haben an Ablösesumme.
Man kriegt den neuen Ricken, das will ich doch. Verstehe mich doch.
Und gleichzeitig wollen wir natürlich unsere eigenen Spieler, so wie Kjell Wädchen, der seit der U9 bei uns war, der dann seine ersten Spiele gemacht hat, aber dann diese jungen Spieler dann eben auch müssen spielen. Dann haben wir eine Leihe gemacht. Wir haben jetzt aktuell mit Moussa Kaba auch wirklich einen Spieler, Holding Six, wie man das so schön sagt, mit 17 Jahren, auch seit der
Tuchel
U9
ist weg. Niemand sagt das mehr.
Das ist natürlich unser tiefster Anspruch, ja, diese Jungs dann eben auch durchzubringen. Ja. Aber es ist, muss man auch ehrlicherweise sagen, einfach ein globaler Wettbewerb. Zu meiner Zeit, so ich bin dann reingekommen, weil man kannte Michael Owen, so meinen Jahrgang, Vieira, meinen Jahrgang, die kannte halt keiner. Wir kannten noch nicht mal Michael Ballack, mit dem habe ich dann irgendwann in der U21-Nationalmannschaft gespielt. Ich habe gesagt, da ist einer in Chemnitz, der ist mal richtig gut, ja, müssen wir uns mal erkundigen. Die kannte keiner.
Du hättest Ballack zum BVB holen können? Wenn da einer auf dich gehört hätte, hättest du Ballack zum BVB geholt. Ja, wir hätten
zumindest,
wir hätten, also wobei, wie wir gesagt, sind ja schon häufig Vize geworden. Insofern ist halt, ja, hätte auch nichts geändert.
Ja, ein paar Erfolge hat er, glaube ich, schon geholt. Ne? Aber die kannte halt keiner. Und das ist eben, und auch diese Spieler haben auch für unsere, muss man leider auch so sagen, auch wenn es sich ein bisschen doof anhört, für unsere wirtschaftliche Stabilität gesorgt in den letzten Jahren. Haben wir 70, 80 Millionen für Spieler eingenommen, die aus unserem NLZ kamen. Teilweise haben wir so U16, U17 geholt, teilweise aber auch wie Paris Brunner, die sehr lange auch für uns im Jugendbereich gespielt haben. Aber natürlich ist es unser tiefster Anspruch, dass wir die bei uns in unserem Stadion auf den Platz bekommen.
Aber es ist schon krass, ne, wie schwer das letztlich ist, so viele Erfolge in der U17, U19, so viele Meisterschaften teilweise auch und dann in Relation dazu relativ wenig Spieler, die man eben dann doch in dem Profiverein dann integrieren kann. Ich glaube, der letzte war der heute 43-jährige Youssoufa Moukoko.
Er hat ihn gemacht.
Ich habe ihn wirklich gemacht. Entschuldigung.
War da eine Frage bei?
Nein, die Frage war... Es war nur ein
schaler Gag.
Achso, du wolltest einfach nur den Gag vorbereiten.
Nein, ich wollte ihn einmal unterbringen.
Ich glaube nicht...
Die Schwierigkeit ist ja tatsächlich, diese Spieler dann trotzdem zu integrieren. So, ich
ja,
versuche es nochmal
journalistisch. Aber ich glaube nicht, dass du in der Bundesliga dann Spieler sehen wirst, oder nicht viele Spieler sehen wirst, die bei uns ausgebildet wurden. Also wenn Frankfurt gegen Bremen spielt, dann laufen da 5 Spieler von uns rum, die insgesamt 40 Jahre bei uns ausgebildet wurden. Aber vielleicht Borussia Dortmund dann tatsächlich nochmal ein etwas anderes Niveau. Aber ich gebe dir recht, da haben wir heute auch hier viel drüber diskutiert. Wir haben mit Thomas Broich auch einen neuen Mitarbeiter in den Jugendbereich geholt, weil wir, wie du richtigerweise sagst, wir sind 10 Jahre hintereinander U17, U19 Deutscher Meister geworden. Aber wirklich viele auf höchstem Niveau durchgestochen sind dann am Ende ein bisschen zu wenig. Ja, und deswegen haben wir es auch ein bisschen umgestellt. Ich glaube, wir sind, was den Mut angeht, auch unsere Spieler rechtzeitig hochzuschieben. Ich glaube, da sind wir Benchmark im deutschen Fußball. Wir spielen die jüngste U17, wir spielen die jüngste U19. Wir haben jetzt in den International Premier League Cup in England gewonnen. Mit Mannschaften.
Bei den Frauen holt ihr Alexandra Popp.
Svenja? Aber die wollten uns gar nicht zum Wettbewerb zulassen, weil sie gesagt haben, ihr seid zu jung. Und jetzt haben wir den Wettbewerb, ihr seid nicht wettbewerbsfähig und jetzt haben wir gewonnen. Also ich glaube, dass wir die Spieler, die man jetzt schon oben sieht, das, was danach kommt, ist ja wirklich eine starke Zukunft des Vereins, was da kommt.
Was, wenn man auch mal auf eure Transfers des vergangenen Sommers schaut, also eins ist ja, wo ihr ja gar nicht richtig nachgelassen habt, ist auf der Verkaufsseite. Also Borussia Dortmund war im vergangenen Sommer ein sehr guter Verkäuferverein. Ich weiß gar nicht genau, die Zahl 80, 90 Millionen sind ja dann doch eingenommen worden. Die nur auf der Habenseite, also die Transfers im Sommer, haben nicht so richtig funktioniert. Wie kann denn Borussia Dortmund wieder ein guter Käuferverein werden?
Ja, ich glaube schon, dass man mit Joe Bellingham einen sehr guten Transfer gemacht hat. Und die Spieler, die wir alle geholt haben, die sind alle keine 17, weil die haben wir schon im eigenen Verein. Aber die waren auch jetzt keine 30, sondern das waren, sag ich mal, jugendliche Spieler. Mit Kuto, mit Svensson, Silva auch noch für einen Stürmer relativ jung. Choupo-Moeka sehr jung. So, die müssen wir auch mal, ein bisschen Zeit müssen wir geben. Selbst ein Pascal Groß, der in England gespielt hat, der Nationalspieler war, hat ein halbes Jahr bei uns gebraucht. Du wirst wahrscheinlich sagen, hat er ein halbes Jahr gespielt und dann ist er wieder weggegangen.
Ich wollte nichts sagen.
Ich merkte schon, wie du zuckst. So, und den geben wir jetzt natürlich auch ein bisschen Zeit. Aber, und ich meine, Ole ist extrem fleißig. Ich habe keine Ahnung, da sind 24 Stunden und das ist zu wenig für den. Und eben diese Spieler zu finden, die im Zweifel besser sind, als wir es uns eigentlich leisten können. So, und da sind wir auf der Suche, um besser zu
werden. Aber ihr braucht ja auch eigentlich diesen einen Diamanten in Transfer, wo man vielleicht 15 Millionen bezahlt, aber plötzlich ein Spieler hat, der im Jahr drauf dann 100 Millionen wert ist, weil man hat es gehofft. Und da war die Hoffnung natürlich auch oft der Vater des Gedankens, dass man gesagt hat, das könnte der sein. Also ihr müsst ja diese Fantasie auch für Transfers haben. Und dann ist es wahrscheinlich einer von 5, der funktioniert. Nur das hat mir halt in letzter Zeit so ein bisschen gefehlt, dass man gedacht hat, also ihr habt da, und auch da wieder, Nostalgie und Geschichte, weil ihr uns eben versaut habt mit Sancho, Haaland, Bellingham. Da war immer jeden.
Ja, aber Sancho kommt ja wieder zurück.
Ja, aber
jetzt
Sancho,
nur die Frage,
ist halt,
wann, ne?
Sancho ist aber auch 43 mittlerweile.
Das ist richtig.
Und hat aber immerhin Conference League und Europa League hintereinander. Der ist Back-to-Back europäischer Champion. Also da kommt auch der Nächste mit einem guten Mindset. Aber das ist ja auch gar nicht sicher. Aber es geht doch einfach darum zu gucken, wo ist Borussia Dortmund wieder spannend, wenn sie eben diesen einen Spieler haben, wo man sagt, ach, der transzendiert das Ganze. Das ist dieser eine Transfer, der es größer macht als die Summe der einzelnen Teile.
Als erstes verpflichten wir die Spieler nach ihrem sportlichen Wert. Und wenn sie das dann schaffen und dementsprechend auch Marktwertsteigerungen haben und andere Vereine dann auf sie aufmerksam werden, sehr gerne. Gittens war ja auch so ein Fall. Ja, den haben wir für 0 Euro geholt. Ja, und ist dann für, weiß ich nicht, sehr viel Geld, ich will jetzt die Summe nicht verraten, aber für sehr viel Geld dann gewechselt. Auf der anderen Seite, ja, aber weil das ist ja immer so ein zweischneidiges Schwert. Ja, warum kriegen wir das, warum holt ihr den, warum kriegt er das nicht mit eurem eigenen hin? Also deshalb, wir müssen beide Wege gehen und dementsprechend, wir suchen erstmal die sportliche Qualität. Und wenn wir die haben, dann alles andere entwickelt sich danach. Und am liebsten wäre es mir, wir müssen sie gar nicht verkaufen. Sondern, weil ich glaube, wir waren immer da dann erfolgreich, wenn wir auch die Spieler dann möglichst lange bei uns gehalten haben. Ja, wenn wir eine Kaderkontinuität haben, wenn wir nicht permanent irgendwie den halben Kader ausgetauscht haben, sieht man ja auch an Bayern. Ja, da gibt es diese Kontinuität auch, deshalb sind sie auch erfolgreich.
Aber ist das überhaupt noch möglich? Weil auch das ist ja auch ein paar Jahre her. Also wenn man sieht, wir haben über Diomande gesprochen, der geht zu Leipzig, spielt eine gute Saison. So wie Kolo Muani in Frankfurt. Eine gute Saison, dann heißt es ja, der ist schon halb auf dem Weg nach Paris. Auch ihr seid am Ende ein Verkäuferverein, ihr seid ein Durchlauferhitzer. Wenn sie kommen mit 19, 20 und sie spielen eine Torpedosaison bei Borussia Dortmund, sind sie im Zweifel in der nächsten Saison schon wieder bei Manchester City. Auch das ist ja wenig romantisch, aber ist ja leider die Realität.
Ja, erstmal hätte ich nichts dagegen, wenn Neuzugänge erstmal eine Torpedosaison bei uns spielen. Das erhöht auch die Chance, dass wir mannschaftlichen Erfolg haben. So alles, was danach passiert, so dann muss auch irgendein Verein eben den Bedarf an diesem Spieler haben. Das werden wir dann am Ende mitnehmen. Aber bitte Torpedosaison, mannschaftlichen Erfolg. Und dann können wir gucken, okay, können wir vielleicht Werte generieren, die uns eine Weiterentwicklung dann ja auch möglich macht. Ja, mit dem Geld kannst du ja dann, und darum geht's ja auch. Ich habe keine Lust, immer rumzujammern. Ja, Engländer, die geben irgendwie ein paar Milliarden an Transfersummen im Sommer aus. Wir, weiß ich, 700, 800 Millionen Euro. Ja, da müssen wir halt ein bisschen kreativer sein. Ja, und dann müssen wir halt mit dem Geld, was wir dann einnahmen, eben vernünftige, sinnvolle Entscheidungen treffen. Aber wir müssen sie eben gut treffen, weil wir haben nicht die Möglichkeiten wie eben andere Vereine, wenn wir einen Fehler machen, dass man eben, okay, dann wer auch immer das dann den Verlust daneben deckt und wir gehen mit einer ordentlichen Summe nach langer Zeit mal wieder ins Minus und wir haben wirtschaftlich gut gearbeitet in den letzten Jahren, deshalb hat es jetzt keine allzu großen Auswirkungen, sollte aber auch nicht jedes Jahr vorkommen.
Nach 58 Minuten rupfen jetzt, wollen wir noch ein bisschen emotional vielleicht aus diesem Podcast letztlich auch mit rausgehen. Ich bin ja netterweise das ein oder andere Mal auch in dieser Saison von euch eingeladen worden.
Ich bin gerne auch von mir. Ich kann mich an deine SMS erinnern, wo du fragst, noch ein Bändchen?
Ja, das ist Mikes. Ja. Das ist aber...
Ich stehe unten vor der Nord. Ja. Ja. Lass mich rein.
Das ist aber Mikes Sternzeichen. Mikes Sternzeichen ist Bändchen. Ne? Aszendent Freibier. Ne? Also, um dazu sagen, ja. Aber okay, Mike, bitte.
Ich versuch's trotzdem nochmal emotional. Also ich bin ja auch manchmal da und genieße diesen Moment einfach immer total in dieses Stadion reinzugehen, weil es einfach immer ein Gänsehautmoment ist. Vielleicht liegt es daran, dass ich eben dadurch, dass ich in Hamburg wohne, nicht so oft da sein kann. Wie ist das für dich? Du machst es alle 14 Tage. Du bist verantwortlich für das, was da unten auf dem Platz stattfindet. Inwieweit merkst du das eigentlich? Inwieweit ist der Moment für dich immer noch gänsehautmäßig?
Das geht nicht weg. Ich bin, glaube ich, das erste Mal mit 5 oder 6 Jahren in unser Stadion gegangen, also deutlich länger als 40 Jahre jetzt. Und für mich war, also emotional, einer der emotionalsten Augenblicke nach Corona. Wo du einfach gemerkt hast, wo du, weiß nicht, durften 10 im Stadion sein, irgendwann mal, weiß nicht, 300 und leider.
Normales Zuschaueraufkommen beim VfL Wolfsburg.
Leider haben wir da auch unseren letzten Titel geholt, also im DFB-Pokal und konnten das nicht wirklich mit unseren Fans feiern. Ich weiß nicht mehr, welches Spiel das war, aber als dann die Stadiontore wieder aufgemacht haben. Wurden und wieder 80.000 im Stadion waren und du dann ins Stadion gehst und diese Energie spürst und da merkst du, okay, was das mit uns allen macht und deshalb ich auch in Situationen, wir hatten ja auch, wir kommen aus 2 Niederlagen jetzt zum Ende der Saison, ich glaube, wir haben dann gegen Freiburg gespielt und die Fans und du denkst, eieiei, und die Fans waren ab der ersten Minute da, ja, und obwohl wir keine gute Situation hatten. Und ich glaube, das zeichnet die Fans von Borussia Dortmund auch aus. Sie sind nicht nur da, wenn wir irgendwie erfolgreich sind, sondern wenn es schwer läuft. Und davon hatten wir ja durchaus auch viele Dramen in unserer Vergangenheit. Dann waren unsere Fans auch für uns da. Und ich glaube, das ist etwas ganz Besonderes. Und das sollte man auch nicht zur Selbstverständlichkeit nehmen, dass nicht nur in der Bundesliga oder in der Champions League 80.000 jedes Mal kommen, über 80.000, sondern selbst wenn wir das DFB-Pokal gegen irgendeinen Zweitligisten spielen, kommen so viele Zuschauer.
Dann zum Abschluss die dann wahrscheinlich letzte Frage. Wenn du dir eine Schlagzeile zum 34. Spieltag wünschen könntest, also in gut einem Jahr, was wäre das? Oder anders gefragt, wenn Niko Kovac vor der Süd weint, war es eine gute oder eine schlechte Saison?
Stellst du es dir gerade vor?
Nee, Nico wird nicht weinen. Ich bin gefragt worden, ob ich unterschreiben würde, wenn wir Platz 2 erreichen. Ich habe gesagt, ich unterschreibe, wenn wir mindestens Platz 2 erreichen. Reicht das als Antwort?
Eine letzte Frage. Werden in der nächsten Saison ausreichend Bändchen für Mike da sein?
Wir werden vielleicht versuchen, die Stadionkapazität noch ein bisschen auszubauen, ja, damit er im Zweifel auch Freunde und Familie noch mitnehmen kann.
Fantastisch.
So ein Versprechen. Das nehme ich als Einladung an. Danke herzlich. Und freue mich auf die neue Saison mit Borussia Dortmund. Vielen Dank,
dass du dir Zeit genommen
hast. Dankeschön.
Vielen Dank.
So, und vielen Dank natürlich euch, die erstens hier wart und vielen die hier auch zugehört haben. Das war Fußball MML Spezial live in der Klosterpforte in Marienfeld mit Borussia Dortmund mit Lars Ricken. Euch einen schönen Sommer und eine hoffentlich erfolgreiche Saison.
Dem kann ich mich nur anschließen. Oder? Prost!
Tschüss! Dankeschön! Tschüss! Tschüss.